Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.
Content Kompass. Die Welt wird erschüttert von einer Neuigkeit aus dem Universum des Alphabets, genauer genommen dem Buchstaben G, wie Google. Denn das Google Helpful Content Update steht an. Und ich habe hier zum Glück meinen Podcast-Kollegen Olaf Kopp dabei, der uns ganz viel darüber erzählen wird, was für uns Content-Creators jetzt dieses Update bedeutet. Also müssen wir jetzt nur noch gute Inhalte produzieren oder oder ranken sonst nicht mehr? Ich bin der Gidon Wagner und wir hangeln uns heute an dieser Frage entlang. Was ist das Helpful Content Update? Was bedeutet es für uns? Was ändert sich? Was gibt es zu wissen für Leute, die Content erstellen? Hallo Olaf.
Hallo Gidon. Ein hervorragendes Intro wieder.
Danke. Ich übe ja immer davor eine Stunde das ein. Das ist eigentlich ja alles, was ich hier auch vollbringe. Und dann muss ich noch genug blöde Fragen stellen, damit so schlaue Leute wie du dann Licht ins Dunkel bringen.
Es gibt keine dummen Fragen.
Ja, das stimmt. Nur dumme Antworten. Okay, dann liefern wir mal schlaue Antworten über ein immer schlauer werdendes Google, oder? Wir haben ja davor schon gesagt, eigentlich ist es ja viel Marketing, dieser Name für das Update, weil...
PR.
Weil ja jedes Update von Google Helpful Content nach oben katapultieren soll.
Mit dem Ziel eigentlich, das Ziel ist eigentlich immer Helpful Content besser zu bringen.
Ja. Weil deswegen sind wir ja auf Google, weil Google uns hilft mit seinen Suchergebnissen. So irgendwie. Aber ich meine sogar PageSpeed, wir haben jetzt übrigens unsere PageSpeed in den Griff gekriegt. Musste sich tatsächlich aber unser Chefentwickler ransetzen. Aber sogar PageSpeed ist Helpful Content, ne? Oder
Helpful Functionality.
Helpful Functionality. Das kommt dann als das Helpful Functionality Update. Jetzt.
das war ja das Page Experience Update. Da ging es ja um die Experience auf den Seiten quasi.
Ja.
Da ging es ja bei dem PageSpeed Update um. Ich glaube aber, dass dieses Update tatsächlich einen größeren Impact auf jeden Fall haben wird als das Page Experience Update, weil da hat man ja nahezu gar nichts gemerkt.
Du meintest vorhin schon, das wird so ein neues Penguin oder neues
Panda.
Panda.
Gut, es ist Panda 2.0, glaube ich.
Vielleicht hatte Google auch einfach keine Tiere mehr, die sie sie hätten es irgendwie Zebra Update oder Giraffe Update nennen können. Aber es klingt ja nicht gut. Oder Tiger.
Genau, und das war, weil du schon angesprungen hast, dieses Update, Helpful Content Update. Ich glaube, das war das erste Update von Google, was eine solche Bezeichnung hat, weil bisher hießen die Updates Pinguin, Panda, Winds, Core Update. Also sie waren sehr unkonkret beziehungsweise nichtssagend. Mhm. Und das ist das erste Google Update. Page Experience Update war natürlich auch schon so ein bisschen in die Richtung, wo klar gesagt wird, was das Ziel des Updates ist, schon in der Betitelung. Und das konnten wir jetzt das zweite Mal quasi jetzt bei dem Helpful Content Update sehen. Beziehungsweise ist vielleicht kurz, es wurde gestern, Stand heute. Wir nehmen auf am 26.8. und Stand heute, also gestern am 25.8. wurde das Helpful Content Update laut Google in den englischsprachigen SERPs ausgerollt.
25.8. unserer Zeitrechnung oder der amerikanischen?
Es hieß Spekulation, dass es gegen 5 a.m., also 5 Uhr morgens, amerikanische Zeit ausgerollt wurde am 25.
Okay, und jetzt sitzen so Leute wie Johannes Beuys von Systrix und so Menschen.
Die drücken immer die Aktualisierungstaste.
Wie spielt sich
nicht nur Johannes, auch Glenn Gabe postet bei Twitter alle paar Stunden, dass er noch nichts gesehen hat.
Noch hat sich nichts getan. Wer ist Glenn Gabe?
Glenn Gabe ist ein bekannter amerikanischer SEO. Dem lohnt es sich, wenn man sich tiefer mit SEO beschäftigt, auf jeden Fall zu folgen. Und ich finde, für mich hat das Update erstmal drei große Bereiche. Einmal, dass Google das für PR jetzt ziemlich stark nutzt, weil wenn man sagt Helpful Content Update, dann sagt man natürlich gleichzeitig damit,
hey, ihr seid helpful.
Schreibt, es geht um People First Content und gegen Search Engine First Content. Ja. Also es ist sowohl eine Belohnung als auch eine Bestrafung quasi, dieses Update.
Mhm.
Was es ja meistens ist, wenn du irgendwas abstrafst bei Google, wird irgendwer immer belohnt, weil es werden Ranking-Plätze dann frei, wo dann wer es nachrücken kann. Aber hier sprechen sie wirklich, dass People-First-Content belohnt werden soll und Search-Engine-First-Content abgewertet werden soll.
Ja, also am besten fragt sich jetzt jeder Webmaster, der von diesem Update mitkriegt, aus Googles Sicht, wie hilfreich ist mein Content? Was habe ich jetzt eigentlich in letzter Zeit nur gemacht, um die Suchalgorithmen zu beeinflussen oder zu beeindrucken?
Es ist ein Panda-Update inhaltlich und es wirkt aber auch wie das Pinguin-Update rein von der Aufmache, weil sollen ja Leute, Webmaster, animiert werden, nicht wie damals bei Pinguin Links zu entfernen oder zu disavowen, sondern nicht helpful Content von ihren Websites zu entfernen. Das war eins der Tipps, die Google in der Ankündigung gegeben hat. Und ja, also schnell, Webmaster, entfernt alle euren unhelpful Content von eurer Seite. Sonst würdet ihr nämlich, das andere Beachtliche bei diesem Update, ist, dass es ein Sideweight, eine Sidewide-Komponente gibt, die auf einer Einzel-Content-Ebene bestimmt wird. Also es wird quasi betrachtet, eine Seite, die viel unhelpful Content besitzt und wenig helpful Content, wird in der Gesamtheit abgewertet.
Aber
auch der helpful Content bekommt, da wird dann abgewertet.
Weil das war ja bei Pinguin anders. Da hieß es ja, wenn du jetzt irgendwie die Unterseite SEO-Texte irgendwie mit billig oder mit gekauften Links vollgeschissen hättest, dann hätten sie diese eigene Unterseite abgewertet, ne, damals.
Es gibt ja verschiedene Penalties bei Google. Es gibt ganze Domain-Penalties, also das Ganze aus dem Index fliegt, das gab's aber, habe ich schon lange nicht mehr gehört, das gab's ganz früher auf jeden Fall noch. Es waren Keyword-bezogene Penalties, dass wirklich einzelne URLs davon betroffen waren. So, ja. Das hast du absolut recht. Und hier haben wir, wie bei Panda übrigens auch, ich glaube, Panda war auch eher ein Sidewide-Ansatz-Update, haben wir es hier auch mit einer Sidewide-Komponente. Also Google guckt sich an, was produzierst du an Einzelkonten, um dann daraus eine Folge für die gesamte Website zu ziehen.
Puh, krass.
Und das ist beängstigend. Ne? Also wenn ich jetzt jahrelang nur SEO-Text erstellt habe auf meiner Website und ich habe dazwischen ein bisschen auch mal was Gutes erstellt, dann wird das alles quasi mit runtergerissen. Das ist ja ein riesen Einschnitt, weil dann kannst du ja, hätte ja einen riesen Effekt auf solche Seiten.
Ne? Ja, ich kriege auch gerade ein bisschen Angst, aber überleg, wie helpful ist das, was wir da gemacht haben. Wir haben vor ein paar Monaten, habe ich unsere ganzen zerstreuten auf wortliga.de 30, 40 Blogartikel in ein paar konzentrierte große Seiten gepackt.
Yeah.
Einzelne Artikel auch kommen, Trafficker 5, 10, yeah, wie auch immer.
Yeah.
Und dann waren ein paar Zugpferde dabei, die habe ich ganz oben reingepackt und habe dann zum Beispiel einen großen Besser-Schreiben-Artikel gemacht, einen Texter werden Artikel. Also das waren die zwei großen Storystränge im Blog. Und habe die sozusagen in echt groß, also zum Teil, ich habe es mal gezählt, 30.000 Wörter zum Teil.
5.000 Wörter holistische Landingpages.
Ja, genau. Holistische, was ich niemals gedacht hätte, was ich machen würde. Wo ich mir gesagt habe, wer liest sich denn diesen Scheiß durch? Mhm. Aber es haben dann tatsächlich auch Leute, die auch hier schon in der Folge dabei waren, gesagt, Google tut sich halt leichter, wenn alles auf einer Seite ist und der Nutzer immer wieder auf dieselbe Seite geht, dann rankt es dich halt auch zu spezifischer, zu allgemeineren Begriffen mit dieser Seite. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, weil ich mir immer noch denke, also jemand, der sich das durchlesen will, zum Beispiel meinen fetten Artikel, da sind auch Videos drin zum Thema besser schreiben, der müsste sich halt einen Tag Zeit nehmen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie hilfreich ich damit bin. Auf der anderen Seite, wenn man dadurch leichter zum Artikel findet, ich habe auch ein schönes Inhaltsverzeichnis, vielleicht ist es ganz toll. Ich kann es noch nicht sagen. Auch von den Zugriffszahlen bisher hat sich jetzt nicht viel getan. Es ist ungefähr gleich geblieben. Aber ja, genau, da bin ich jetzt mal gespannt. Vielleicht
Ich glaube eher, also so wie das klingt, was Google da ankündigt, werden wirklich längere Texte eher belohnt durch das Update.
Wenn sie scannbar sind, oder? Also wenn es nicht nur ein riesiger Block Text ist, sondern wenn man auch damit was machen kann, mit Ankern und dem ganzen Zeug.
Ne? Ja, aber das sollte man aus Nutzerführungssicht eh. Also man hat ja, eine Textwüste irgendwo hinzuklatschen, die 5000 Wörter lang ist. Sorry, Marco, dass ich immer auf 5000 Wörter
hochreiche. 5000 Wörter ist ja auch schon lange nicht mehr. Marco macht sicher 50.000
Wörter. Er ärgert sich, aber man ist schön, wenn man das macht. Sie schreiben zum Beispiel, wir machen einfach mal das Dokument, wir teilen einfach mal das Dokument von Google zu dieser Ankündigung. Dann können wir da zusammen ein bisschen mal so ein paar Sachen besprechen. Für alle, die jetzt nur Audio-Zuhörer sind, keine Sorge, entweder ihr guckt euch das nochmal bei YouTube an oder...
Google, Helpful Content Update Google, ne?
Ja, kannst du mich freischalten als Moderator? Der Host hat die File deaktiviert. Du musst mich als Host musst du mich.
Ich hoffe, die Aufnahme bricht dann nicht ab, aber dann schicke ich.
Nö.
Naja, gib mir jetzt dann einfach zwei Dateien.
Ja.
Okay.
Ich rede jetzt einfach weiter, weil ich wollte jetzt hier switchen. Hier gibt es zum Beispiel eine Stelle in der Ankündigung, die lässt so ein bisschen darauf Aufschluss geben, dass langer Content so belohnt wird, und zwar: Es fehlt da, die Webmaster sollten sich folgende Frage stellen. After reading your content, will someone leave feeling they've learned enough about the topic to help achieve their goal? Enough beinhaltet, also nee, zumindest nicht zu wenig. Enough kann natürlich, du kannst natürlich auch wenig enough, also genug liefern, aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann schreibst du halt enough. Und was nun enough bedeutet, immer so eine Frage, aber dann schreibe ich lieber mehr als zu wenig.
Ja? Also die Frage, ob dann nicht doch auch trotzdem der gewinnt, der das enough nach 500 Wörtern liefert und nicht erst nach 5000 Wörtern wie Mario.
Ja.
Marco. Sorry, Marco. Ich muss es einfach mitmachen. Aber dafür wird Marco Young jetzt ein paar Mal erwähnt hier im Podcast. Nee, war nur ein Spaß. Das
kann man jetzt aber, und hier steht aber noch ein weiterer Hinweis. Does your content clearly demonstrate first-hand expertise and a depth of knowledge? For example, expertise that comes from having actually used a product service or visiting a place. Also in adept, also Tiefe, es geht um Tiefe auch, ne? Also enough und Tiefe.
Und first hand fand ich jetzt interessant. Ich meine, wenn ich jetzt, ja, das geht ja auch so ein bisschen gegen diese dumme Ratgeberschreiberei. Ich gehe irgendwie auf eine Textbörse, sag 15 € Ratgeber zum Thema, keine Ahnung. Atomkraftwerk bauen und dann schreibt mir jemand einen Ratgeber, wie man ein Atomkraftwerk baut, sondern hier müsstest du jetzt wirklich entweder selbst die Expertise haben im Atomkraftwerk bauen und Siemens sein oder mit jemandem von Siemens reden. Da kommen die schönen alten Interviews, die wir so lieben bei der Worten.
Es kommen zwei wichtige, ich glaube, dieses Update geht auf zwei Stoßrichtungen. Einmal diese Textbörsen, wo irgendwelche Noobs und Nicht-Experten versuchen, Expertentexte zu schreiben.
Ja, irgendwelche HausmännerInnen,
Machen die? Die googeln und suchen sich auf der ersten Suchergebnisseite aus den verschiedenen Ergebnissen irgendwelche Aspekte zusammen und machen daraus dann Text. Aber sie bringen keine eigenen Insights ein, weil sie es nicht können.
Genau, wird damit nicht auch diese WDF-IDF-Texterei so ein bisschen beendet? So, ich guck mal hier, WDF-IDF-Analyse und dann schreibe ich...
Glaube ich jetzt direkt nicht, aber wenn du dich nur darauf verlässt, dann schon.
Genau, also wenn ich nur die Terme benutze, die da angezeigt werden.
Und zweite Stoßrichtung, AI-Content. AI-Content macht nichts anderes als bestehende Inhalte aus dem Netz, sich Informationen zusammenzusuchen und in Form, also in einen Text bringen.
Wieder Coin und Outkotzen.
Eine AI wird keine eigenen Erfahrungen einbringen können.
Ah ja.
Genau. Ich glaube, weil auch immer mehr in den USA vor allem schon Texte per AI erstellt werden und das Netz überfluten, muss Google dort irgendwie in die Richtung auch was tun. So.
Ah, das sind ja mega interessante Sachen, auf die wir jetzt hier kommen.
Und wenn du bedenkst, dass wie funktionieren diese Tools? Diese Tools funktionieren über Machine Learning / Natural Language Processing. So bauen die sich auf. Und zu Natural Language Processing gehört auch Natural Language Generating als Unterbereich.
Also man muss ja mal ganz platt sagen, die suchen sich ja 100.000 Texte zusammen und spinnen daraus, mischen daraus was Neues.
Exakt. Mit dem Ringen sind in eigenen Worten der AI wieder, aber es bekommt ja keine neuen Aspekte dazu, die so bisher noch nirgendwo stehen oder eigene Insights. Das kann der AI ja nicht. Weil der AI ist ja kein Mensch, was Erfahrungen sind. Und hat, kann auch keine, wie es hier steht, kann auch keine Plätze besuchen oder Orte besuchen.
Noch nicht.
Und das sind zwei, die beiden Stoßrichtungen. Da will Google gegen vorgehen. Ich glaube, da will Google auch PR-trächtig sagen, ey, euer ganzer AI-Kram, wenn ihr nur das macht und nicht, nicht versucht, ganze Texte ohne eigene Insights durch AI stellen zu bringen, wird euch das nicht weiterbringen, was Rankings geht. Das ist eine Stoßrichtung. Das ist so diese Einzeltextebene, ne?
Ja.
Ich glaube auch, Google spricht auch an verschiedenen Stellen in der Ankündigung von Expertise. Ich suche es hier gerade mal.
Ja,
First habe ich ja gerade.
First.
Und Expertise ist Teil von EAT. E ist das E von EAT, Expertise. Dieser Site-Wide-Ansatz, dass es einen Site-Wide-Einfluss hat, spricht auch für EAT. Sprich, wir haben es hier zu tun mit einer Mischung aus Einzel-Content-Faktoren auf einzelner Dokumentebene, wie ein Content erstellt wird, plus dieses EAT, was ich habe ja auch schon geschrieben darüber, dass ich glaube, dass EAT sich aus Panda-Signalen, Link-Signalen und Entitäten-Signalen zusammensetzt. Und Panda ist halt sehr auf Content-Qualität, auch auf Einzelebene festgelegt. Ja. Weil es gibt ja, in dem Rahmen dieses Panda-Updates hat Google ja gerne eine riesige Liste, Checkliste rausgebracht, was man gucken sollte, wenn man Content schreibt, was man auf was man sich konzentrieren sollte oder welche Fragen man sich stellen sollte. Genauso ähnlich, wie sie es jetzt hier auch gemacht haben. Und das in Kombination ergibt dann, wenn ich ganz viele schlechte Texte auf meiner Website habe, wird mir das den Boden unter den Füßen insgesamt weg.
EAT vielleicht nochmal für alle, die unseren Kanal nicht abonniert haben oder uns auch im Podcast-Programm noch nicht abonniert haben, was ich nicht verstehen würde. EAT ist ja Expertise Authority Trust. Ja. Also ich komme da wieder zu meinen Interviews zurück. Ich vielleicht, ja, keine Ahnung. Weil du kannst ja unmöglich zu allem, was du schreibst, firsthand, aus erster Hand Erfahrungen haben. Außer du bist halt wirklich ganz spitz auf nur ein Thema spezialisiert. Mein Onkel, und wenn ich Google wäre, würde ich auch solche Leute eher oben haben wollen, die wirklich aus eigener Erfahrung halt
schreiben. Auf was ich noch kurz hinaus wollte, ich habe das gar nicht zu Ende gesagt.
Ja.
Die Tools, das wollte ich noch ausführen, diese Tools basieren ja auf Natural Language Processing. Und jetzt hieß es, kann Google überhaupt AI-Texte erkennen? Natürlich kann Google AI-Texte erkennen. Weil Google ist nach meiner Meinung eins der Unternehmen, vielleicht noch neben Meta, dann fallen mir aber auch nicht mehr viele ein, die am besten weltweit bisher Natural Language Processing beherrschen. Sie bauen selber die Sprachmodelle wie GPT-3, worauf teilweise diese Tools basieren. Jetzt, das ist für Sie Reverse Engineering ja mäßig, ja, ist relativ einfach festzustellen, ob ein Text per AI erstellt wird oder nicht.
Ja.
Und das ist halt die Begründung, warum ich glaube, das ist für Google relativ einfach, einen AI-Text zu
Ja, ich meine, das ist ja auch für andere Sachen gemacht. Also so wie Felix Wunderwald von AX Semantics hat uns das ja gesagt, dass AI benutzt du am besten für Sachen, wo du einen Mensch gar nicht einsetzen kannst oder willst. Zum Beispiel sekundengenaue Sportergebnisberichterstattung oder so. Vorgeschossen. Und ich wollte auf dieses, ich komme immer wieder auf dieses Journalistische, ja. Im Prinzip entweder du bist selbst die Autorität oder du holst dir die Autorität auf deine Seite. Also wenn du jetzt einen Text über EAT schreiben willst, dann musst du dir einen Olaf Kopp holen, weil der dazu in Deutschland am meisten Erfahrung hat. Du musst ihn über EAT interviewen und sprechen oder einen Gastartikel.
Ich hole mir die Experten auf meine Seite, um von deren Autorität für meine Website zu profitieren.
Ja.
Ich hatte jetzt gerade eine Schulung wieder mit dem Hessischen Rundfunk, wo es genau um für Redakteure und unter anderem für auch Redakteure waren dabei, und da ging es auch wieder stark um EAT und wie schaffe ich es halt, Autorität oder bestehende Autorität, die ich schon habe, zu nutzen für mich, Weil ja. Hessischer Rundfunk-ARD hat jetzt eine Ausbildung. Ne?
Ein bisschen, ja.
Ein bisschen, ja. Für welche Themen ist halt noch interessant, ne? Aber eben auch für die Autoren, dass die Autoren müssen zur Entität werden und zur Autorität darüber werden. Also du darfst als Autor, also ich würde, wenn ich heutzutage ein Publisher wäre, würde ich bei dem Einstellung von Redakteuren und von Journalisten darauf achten, dass sie im Netz schon irgendwo was publiziert haben, ja, oder bei Social Media aktiv sind, damit sie auch schon als Entität und dadurch Autorität, wenn sie darüber mehr publiziert haben, in bestimmten Themenbereichen schon mal von Google erkannt werden können.
Ja, genau.
Und darauf würde ich achten. Und wenn ich halt so ein graues Mäuschen bin, was ich nicht zeigen will im Internet, dann würde ich das wahrscheinlich als Kriterium mitnehmen, diesen Redakteur einzustellen oder nicht.
Ja, oder auch Redakteur, vielleicht auch Mitarbeiter, ne? Also so eine Agentur, ich kenne, also ein Bekannter von mir, der veröffentlicht gerade bei einem recht großen Online-Marketing-Magazin einen Gastbeitrag und erhofft sich dadurch halt auch seine eigene Reputation zu steigern für die nächste Agentur. Das ist mega schlau. Und wenn du so jemanden dann bei dir auf dem Blog hast, der auch schon Expertise hat zum Thema, als auch wenn er halt Kundenberater ist und nicht Redakteur, ist ja auch super, wieder für deinen Blog, ne?
Ja. Und das ist das, so mitzudenken schon, ne? Weil SEO und Ranking spielen halt für viele Publisher eine große Rolle, ne? Und wenn ich hole mir damit quasi auf fertige Autorität rein und ich muss nicht selbst jemanden erstmal als Autorität aufbauen irgendwie oder als jemand, der ERT mitbringt. Ja. Ich würde dann immer eher gucken, auch beim mal den Redakteur googeln, wenn ich nach dem Namen googeln und gucken, wie aktiv der da im Internet ist. Wenn ich den nicht finde, kann Google den auch nicht finden und er bringt mir keine ERT mit in meine Bude rein oder in mein Unternehmen mit rein. Und das ist halt, den Aspekt würde ich als Publisher heutzutage mit uns.
Ja, also jetzt haben wir diese Autoritätsgeschichte und Expertisegeschichte, die ja irgendwie ineinander greift, haben wir jetzt durch. Also ich sollte als jemand, der Content produziert, entweder selbst zum Experten mich mausern, dann auch auf anderen Seiten mit Autorität veröffentlichen und dieses ganze Gedöns oder Autoritäten bei mir zu Wort kommen lassen, mich mit denen verbinden, in den Content-Kompass als Gast kommen, was auch immer. Und dieses Thema, ja, ich nenne es jetzt mal Usability, ne? Also wenn ich den Text gelesen habe, erfasse ich alles zum Thema. Diese zwei Sachen haben wir jetzt besprochen.
Und wichtig, dass ich den Text halt nicht nur zusammen generiere, sondern versuche, möglichst viel neue eigene Aspekte mit einzubringen und auch eigene Erfahrungen. Ja. Und dann sind wir, das ist diese First-Hand-Expertise, von dem Google hier auch spricht. Ja. Und wenn ich das, und sprich, es reicht nicht mehr aus, mir einfach nur Sachen zusammen zu recherchieren im Netz, die es schon irgendwo gibt, und dann daraus was zu bauen, sondern ich muss auch immer einen Teil mit dazu bringen, der neu ist, der irgendwie einzigartig ist, der irgendwie zeigt, dass ich auch eigene Erfahrungen da wirklich gesammelt habe und nicht irgendwie nur was zusammensuche.
Ja, dieser Sitz, man nennt es Journalismus Sitzjournalisten, also die nur zu Hause, also nur im Büro sitzen und sozusagen Agenturmeldungen verarbeiten und halt auf Google gehen und so. Im Kontrast dazu Leute, die halt rausgehen, die mit Menschen auf der Straße sprechen, die Leute interviewen, die investigativ vielleicht sogar unterwegs sind. Mhm. Das ist jetzt im Content-Marketing, geht's auch, wenn man nach Google geht, in diese Richtung, dass du halt dir mehr Gedanken machen musst und Inhalte nicht mehr einfach nur zusammen googeln kannst. Also Google will eigentlich nicht, dass du Google benutzt, um deine Inhalte zu erstellen, weil dabei immer mehr Content-Incest rauskommt wahrscheinlich, sondern sie wollen, dass du was Neues reinbringst in den Index.
Für Google ist es doch ein Graus, wenn du die erste Suchergebnisseite hast und am Schluss steht auf jedem Suchergebnis, in den ersten 10 Suchergebnissen steht eigentlich überall das Gleiche.
Ja, Content-Missgeburten. Oh Gott, da bin ich ganz schön, ja.
Und es gibt mit Sicherheit, also manche Themen, da kann man nicht viel eigenes. Ich sag mal, wenn ich über den Zweiten Weltkrieg schreibe, dann wird es auch schwer, dass ich da eigene Erfahrungen gesammelt habe, weil da gibt es nicht mehr so viele Menschen, die da eigene Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg gesammelt haben. Von daher wird es dann natürlich schwer, eine eigene neue Perspektive da nochmal reinzubringen, weil die Geschichte ist geschrieben.
Vielleicht kommt man dann halt auch immer schwerer rein in solche. Also ich habe das Gefühl, manche Indizes, da kommst du halt auch dann immer nicht mehr rein.
Wie früher, die sind halt so ein bisschen fest betoniert.
Ne? Nabelschnurblut. Dialektisierung.
Noch ein wichtiger Punkt, auch eine interessante Aussage oder Fragestellung hier drin steht. Do you have existing or intended audience for your business or site that would find the content useful if they came directly to you?
Ja, ist also, das wir schon so lange.
Da sind wir wieder beim Markenthema. Ne? Bin ich eine Autorität, bin ich eine Marke, dass Leute direkt zu mir kommen,
ja,
indem sie meinen Namen googeln zum Beispiel, weil sie wissen, dass ich zu dem Thema geilen Scheiß publiziere.
Ja, oder kann ich jemanden mit der Headline, also sprich mit dem Titel, überzeugen, zu mir zu kommen? Oder das ist doch auch gemeint. Nee, Blödsinn, wenn sie direkt zu mir kommen. Okay, du hast jetzt den Grund geliefert, warum sie direkt zu mir kommen sollen. Auch weil die Adresse irgendwo
auf dem Klo steht. Weil sie gewohnt sind, dass ich geilen Scheiß mache und direkt zu mir hinnavigieren.
Stehst du da? Weil ich hätte es auch so verstanden, einfach wenn jemand zufällig direkt auf die Seite kommt, spricht sie ihn an. So habe ich es jetzt verstanden.
Nee, hast du den ersten Teil ausgeblendet. Do you have an existing or intended audience for your business or site that would find the content useful if they came directly to you?
Da haben jetzt natürlich auch alle einen Vorteil, die ein schönes Publikum über Newsletter haben, ne?
Ja, das wird Google ja nicht unbedingt tracken können. Es gibt wirklich dann so Direktaufrufe deiner Seite. Jemand gibt in die Browserzeile deine Domain ein oder googelt direkt deinen Namen als Publisher. T3N.
Aber warum, wenn du meine...
Ich will zu T3N gehen, weil ich gehe regelmäßig auf T3N, weil ich auch den nach der Brand google zum Beispiel, das kann Google ja feststellen, um dann zu, weil ich weiß, dass es da kein Content
gibt. Okay, aber direkter Traffic über Newsletter, über E-Mail wäre ja auch direkter Traffic. Also wenn jetzt...
Wäre auch direkter Traffic, muss aber da immer differenzieren, dass man natürlich auch gucken muss, was kann Google tracken und was kann Google nicht tracken. Ne? Also wenn ich Google trackt, ja in der Regel bei Gmail könnten sie es, aber wenn ich über Outlook irgendeinen Newsletter öffne, kann Google das ja nicht erfassen.
Aber die brauchen doch nicht die Tastatur-Tipperei, um das zu tracken, sondern
die... Nein, aber die haben doch keinen Zugriff auf dein Outlook. Outlook mit Microsoft und wie will Google da den Klick auf den Link tracken?
Mit Chrome?
Sehen da nicht, woher, dann öffnen sie den Browser, aber sie sehen ja nicht, dass du einen Link in einem Newsletter geklickt hast.
Nee, aber sie sehen, dass ich den Link...
Sie sehen natürlich in Chrome, dass du die Einzel-URL meinetwegen
auch... Ja, genau. Da sehen
sie es, ja. Wir wissen, am Schluss ist es auch egal, stimmt, gebe ich dir recht, am Schluss ist es ihnen egal, ob es nur aus dem Newsletter geöffnet wurde, sie sehen den Direktaufruf über die Browser-Adresszeile, das kann er direkt reinspielen.
Außer man benutzt natürlich Firefox, aber wer macht das?
Ja, genau, das ist Direct, das wäre auch Direct Traffic, wie sie es hier beschreiben, genau. Hm. Und das ist halt eine Audience, du hast halt eine fertige, feste, du bist eine Brand, du bist eine Marke, die eine gewisse Follower gefolgt oder Gefolgschaft hat, die regelmäßig direkt deine Seite aufruft, um deinen Content zu lösen.
Geil.
Und da sind wir auch wieder beim ERT und Marken-Ding, ne? Aber egal. Das ist jetzt, ich will ja nicht zu viel auf ERT-Thema rumreißen, damit nerv ich schon genug Leute seit Jahren. auf jeden Fall, das sind, wenn man es so sieht, vielleicht noch eine wichtige Information. Das Update ist jetzt seit dem 25. am Laufen, 25.8. Und es wird wohl zwar wieder, wie so oft, 2 Wochen dauern. Es wird länger ausgerollt und es wird circa 2 Wochen dauern, bis es ausgerollt ist.
Weil Google inzwischen so groß ist.
Ja, und eine wichtige Information auch noch, wenn du von dem Update negativ betroffen bist, wird es länger dauern, wenn du Veränderungen oder Optimierungen gemacht, kann es länger dauern, bis du diese Wirkungen davon siehst. Also du musst Geduld haben. Wenn du abgestraft wurdest oder abgewertet wurdest, solltest du an deinem Content arbeiten, in der Gesamtheit, und solltest aber auch Geduld mitbringen, dass du darauf wartest, bis die Effekte, positive Effekte dann eintreten.
Ja, und auch nicht... Also was wir mal gemacht haben, wir haben mal ein ganz tolles Projekt einfach aufgehört, weil wir halt abgestraft wurden, weil wir damals halt tolle Inhalte mit einem Fotografen produziert haben, hatten ein Fotomagazin, war eigentlich erstmal nur eine Keyword-Domain, da wurde es voll cool mit einer Community und so weiter. Und dann haben wir halt so dummes Link-Building betrieben damals, vor 12 Jahren war das ungefähr. Und dann hatten wir halt irgendwann mal eine reingekriegt und halt auf einmal 2/3 weniger Traffic. Und dann haben wir halt die Motivation verloren. Wenn wir dran geblieben wären, dann wären wir halt sicher wieder da. Also das ist vielleicht auch so ein guter Tipp. Einfach, wenn man jetzt von sowas erwischt wird, einfach, wenn man irgendwie kann, dranbleiben und es halt wieder dahin bringen, wo man zufrieden war.
Ja. Also an der Stelle können wir eigentlich, ich glaube, da haben wir jetzt alle Informationen mitgegeben, die für den Nutzer wichtig ist und der sich auf das Update, das dann irgendwann in Deutschland auch ausgerollt werden wird, vorbereitet sein.
Wir können ja in einem Monat einfach mal schauen, was du vielleicht schon gesehen hast an, an internationalen Seiten.
Könnte man einen Follow-up machen, ja. Wenn ihr vielleicht noch, wenn ihr was mehr über dieses ERT-Thema wissen wollt, guckt, hört euch eine Sendung an. Ich glaube, wir haben eine Content Coppers-Folge dazu gemacht.
Ja.
Ja, haben wir. Sogar mit der Grafik, die ich da gebaut habe.
Ja.
Guckt euch die an oder googelt einfach mal nach EAT Olaf Kopp, da habe ich eine Menge zu publiziert, gibt viel zu lesen.
Ja, genau. Olaf Kopp. Genau. Olaf Kopp googeln, Kanal abonnieren.
Dann können wir, genau, uns bewerten. Willst du mal das Outro machen?
nee, gar nicht. Ich habe das Kanal abonnieren. Ich probiere das so automatisch also, reinzubringen.
Folgt uns, bewertet uns positiv bei Apple Podcast. Folgt uns bei Spotify. Da könnt ihr uns auch bewerten, aber nicht schreiben. Bei Apple Podcast freuen wir uns darüber, wenn ihr auch was schreibt, was positiv ist natürlich. Ja. Sonst auf seinem YouTube-Channel könnt ihr auch abonnieren. Wortliga-YouTube-Channel natürlich auch abonnieren. Da macht Guido einen sehr geilen Text-Scheiß.
Danke. Ja,
besser sehr schreiben. Sehr geilen Text-Content für besser schreiben.
Tipps für bessere Texte, ja.
Und sonst sind wir raus an denen und freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
Macht helpvollen Content.
Genau. Bis dann.
Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass.